Josua bitte aufschlagen, Josua Kapitel 3. Wir wollen weitermachen. Und heute ist es soweit, dass sie endlich in das Land hineingehen. Eine wunderschöne Sache sehen wir uns heute an, wie der Herr beginnt oder anfängt, das Land seinem Volk zu geben. So. Jawohl, es funktioniert. Wir wollen als erstes alle 17 Verse von Josua Kapitel 3 lesen. Wenn du eine Bibel hast, kannst du mitlesen, oder wenn nicht, bitte einfach zuhören und wir werden halt schauen, was hier an dieser Stelle steht. Bisschen interessante Tatsache, eigentlich gehören Kapitel 3 und 4 zusammen. Du hast hier in den beiden Kapiteln eine Erzählung von diesem einem Ereignis, was passiert ist. Aber in diese zwei Teilen der Erzählung, der Geschichte, werden zwei verschiedene Dinge betont. Hier im Kapitel 3 diesen Einzug im Land und dann im Kapitel 4 eben sich daran erinnern und ein Gedächtnis daraus, ein Gedenken daraus zu machen. Lass uns jetzt dieses erste Teil in Kapitel 3 lesen. Da machte sich Josua früh auf und sie zogen aus Sittim und kamen an den Jordan, er und alle Kinder Israels, und sie rasteten dort, ehe sie hinüberzogen. Nach 3 Tagen aber gingen die Vorsteher durch das Lager und geboten dem Volk und sprachen: Wenn ihr die Bundeslade des Herrn eures Gottes sehen werdet und die Priester, die Leviten, die sie tragen, so brecht auf von eurem Ort und folgt ihr nach. Doch soll zwischen euch und ihr etwa 2000 Ellen Abstand sein. Kommt ihr nicht zu nahe, damit ihr den Weg erkennt, den ihr gehen sollt, denn ihr seid den Weg zuvor nicht gegangen. Und Josua sprach zum Volk: Heiligt euch, denn morgen wird der Herr unter euch Wunder tun. Und zu den Priestern sprach Josua: Tragt die Bundeslade und zieht vor dem Volk hinüber. Da trugen sie die Bundeslade und gingen vor dem Volk her. Und der Herr sprach zu Josua: Heute will ich anfangen, dich vor ganz Israel groß zu machen, damit sie wissen, dass ich mit dir sein werde, wie ich mit Mose gewesen bin. Du aber gebiete den Priestern, welche die Bundeslade tragen, und sprich: Wenn ihr bis an das Wasser des Jordan kommt, so bleibt im Jordan stehen. Und Josua sprach zu den Kindern Israels: Kommt herzu und hört die Worte des Herrn eures Gottes. Und Josua sprach: Daran sollt ihr erkennen, dass der lebendige Gott in eurer Mitte ist und dass er die Kanaaniter, Hethiter, Heviter, Peresiter, Girgasiter, Amoriter und Jebusiter gewiss vor euch vertreiben wird. Siehe, die Bundeslade des Herrn der ganzen Erde wird vor euch her über den Jordan gehen. So nehmt nun aus den Stämmen Israels 12 Männer, aus jedem Stamm einen Mann. Wenn dann die Fußsohlen der Priester, welche die Lade des Herrn der ganzen Erde tragen, im Wasser des Jordan stillstehen, so wird das Wasser des Jordan, das Wasser, das von oben herabfließt, abgeschnitten werden, und es wird stehen bleiben wie ein Damm. Als nun das Volk auszog aus seinen Zelten, um über den Jordan zu gehen, und die Priester die Bundeslade vor dem Volk hertrugen, und als die, welche die Lade trugen, an den Jordan kamen, und die Priester, welche die Lade trugen, ihre Füße am Flussrand in das Wasser tauchten, der Jordan war überall über die Ufer getreten während der ganzen Zeit der Ernte, da stand das Wasser, das von oben herkam, aufgerichtet wie ein Damm, weit entfernt bei der Stadt Adam, die neben Zartan liegt. Aber das Wasser, das zum Meer der Arava hinabfloß, zum Salzmeer, nahm ab und verlief sich völlig. So ging das Volk hinüber von Jericho. Und die Priester, welche die Bundeslade des Herrn trugen, standen fest auf dem Trockenen mitten im Jordan. Und ganz Israel ging trockenen Fußes hindurch, bis das ganze Volk den Jordan völlig überschritten hatte. Amen. Manche Menschen würden so eine Stelle hören und würden sagen, was für ein nettes Märchen. Gäbe es keinen Gott, gäbe es keinen Schöpfer, wäre er nicht allmächtig, wäre er nicht Gott, wäre das ein Märchen. Aber Tatsache ist, da es einen Gott gibt, da er allmächtig ist, da für ihn nichts zu schwer ist, kann er Wunder tun. Wenn man diese Stelle liest, stellt man sich sicherlich die Frage, wie wir vorher die Frage gestellt haben, okay, das ist eine tolle Geschichte, aber was hat das mit meinem Leben zu tun? Warum brauche ich das zu wissen? Okay, Gott hat damals ein Wunder getan, so steht es in der Bibel, aber was hat das mit meinem Leben zu tun? Aber lasst uns noch einmal sehr kurz wiederholen, was wir bis jetzt aus Josua, aus diesem Buch gelernt haben. Wir haben am Anfang gesehen, wie eben Josua bereit, also von dem Herrn, von Gott, aufgerufen wurde, das Volk in das verheißene Land hineinzuführen. Und warum? Weil Gott Abraham und seine Nachfolger, die nach ihm kommen, dieses Land versprochen hat, als ewige Erbe. Jetzt geht diese Verheißung in Erfüllung. Josua wird ausgesucht, auserwählt, um das Volk hineinzuführen. Mose bleibt auf der anderen Seite des Jordans. Und jetzt Josua führt das Volk hinein. Und wir haben damals auch natürlich gesehen, und wir werden das immer wieder betonen, dass Josua ist das hebräische Ausspracheform von das griechische Jesus. Wenn du heute mit Christen in Israel sprichst, reden sie nicht über Jesus, sondern über Jeshua, Josua. Wir haben hier in diesem Buch eine bildliche Darstellung durch Josua von unserem Herrn Jesus. Aber natürlich, Josua ist nicht Jesus. Er ist einer, der einfach gewisse Qualitäten oder Eigenschaften Jesus darstellt. So, Josua wird ausgesucht, auserwählt, um das Volk in das verheißene Land hineinzubringen. Das Volk hat sich auch bereit erklärt, Josua nachzufolgen, im Vergleich zu ihren Eltern, die vor knapp 40 Jahren auch die Möglichkeit gehabt hatten, das Land zu besitzen, hineinzugehen im Glauben. Aber ihre Eltern haben das nicht getan, weil sie gezweifelt haben, weil sie Unglauben in ihren Herzen hatten. Diese neue Generation ist bereit, Josua zu folgen. Und dann haben wir letzte Woche kurz eine Stelle betrachtet, wo man sagt, okay, wieso ist das jetzt hier, dass zwei Kundschafter in Jericho hineingehen und dass diese zwei Kundschafter absolut in ihrem Mission versagen. Sie sollen alles ausspionieren, alles auskundschaften, aber sie wurden sofort entdeckt, sie müssten sich verstecken und sie müssten eigentlich aus Jericho flüchten. Ein Versagen. Aber warum? Was hat das gebracht? Da war eine Frau namens Rahab, die an den wahren Gott des Himmels und der Erde geglaubt hat. Und die zwei Spione werden dorthin gelotst, sozusagen. Gott bringt sie dorthin. Und die zwei Spione mit Rahab zusammen stellen für uns ein wunderbares Bild, wie Gott eben die rettende Botschaft, die Möglichkeit der Rettung zu Menschen, die auf das, was sie haben, im Glauben reagieren, dass er dann noch mehr Licht gibt und dass er noch mehr Möglichkeit schenkt, damit sie wirklich gerettet werden können. Und wir haben durch dieses rote Schnur, das aus dem Fenster rausgehängt wurde, ein wunderschönes Bild vom Blut Jesu, das für uns die Errettung auch ermöglicht. Die Rahab ist sogar eine Frau, die in den Ahnenstamm Jesu drinnen ist. Ein, ein gewisser Vorfahren von unserem Herrn Jesus. Was für ein wunderschönes Bild von was es bedeutet, aus dem Finsternis herauszugehen und in das Licht des Herrn hineinzukommen. Ein Bild der Errettung aus der Welt, aus dieser sündige und verlorene Stadt ist eine Frau und ihre Familie herausgerettet worden. Warum? Weil sie das, was sie vom Wort Gottes gehört hat und erfahren hat, mit einfachem Glauben angenommen hat und auch mit ihrem Mund bekannt hat, euer Gott, Jahwe Gott, ist der einzige Gott im Himmel oben und auf Erden hier unten. Es gibt keinen anderen Gott. Jetzt kommen wir zu unserem Kapitel 4 und Josua führt das Land, das Volk im Land hinein und man könnte sich vielleicht die Frage stellen, was ist das jetzt für ein Bild für uns? Manche sagen, dass es hier gleich darum geht, dass wir in einem geistlichen Kampf stehen und einfach überwinden müssen. Und natürlich gehört das dazu, dass Christen in einem geistlichen, einen Glaubenskampf stehen. Aber ich glaube, wir haben hier etwas noch Einfacheres. Wir wollen hier die zwei Gruppen vergleichen. Wir wollen hier die Eltern dieser Gruppe sozusagen, die vor 40 Jahren nicht in das Land hineingegangen sind, sehr kurz betrachten. Und dann diese Gruppe, die hineingehen, damit vergleichen. Und ich glaube, darin werden wir auch erkennen, was der Herr uns hier mitteilen möchte. Damals, wenn du 4. Mose 13 aufschlagen würdest, da wirst du finden, dass die 12 Kundschafter in das Land hineingeschickt wurden und dann kamen sie zurück. Und 10 dieser Kundschafter haben das Land besichtigt und haben zugegeben, dass das Land gut ist. Das war das Erste, was sie gesagt haben. Boah, dieses Land ist wirklich gut. Wir würden gerne dort leben. Ein schönes Land. Aber dann fügten sie dazu, das Volk ist stark, die Städte sind sehr fest und groß, es gibt sogar die Söhne Enaks dort. Das waren besonders große Menschen. Wir wissen nicht, wie groß, aber das waren so richtig Sportlergruppe sozusagen, große Gestalt, große Muskeln, sehr gefährlich. Und dann haben sie eine Liste aufgeführt sogar. Es gibt dort Amalekiter, Hethiter, Jebusiter, Amoriter, Kananiter, alle wohnen dort. Und aus diesem Grund weigerten sie sich, da hineinzugehen, das Land zu erobern, Gott zu vertrauen und in das verheißene Land hineinzugehen. Sie sagten, das Land ist gut, wir wären gerne da, aber es ist unmöglich, unrealistisch, es geht nicht. Es ist nicht machbar, wir bleiben draußen. Was haben sie damit gesagt? Sie haben damit gesagt, wir schaffen das nicht. Worauf haben sie geschaut? Auf sich selbst haben sie geschaut. Haben wir genug Kraft, um gegen diese Riesen da im Land zu kämpfen, um gegen diese Städte mit diesen dicken Mauern wirklich zu kämpfen und die einzunehmen? Nein, das schaffen wir nicht. Das ist einfach unrealistisch. Menschlich betrachtet haben sie recht. Aber sie haben vergessen eine extreme und wichtige Wahrheit. Eine Sache, die alles ändert. In eigener Kraft schaffst du das sowieso nicht. Es hat auch der Herr nie erwartet, dass du das in eigener Kraft schaffst, lieber Israelis, lieber Volk Gottes. Wie hat Jahwe Gott euch aus Ägypten herausgeführt, indem ihr gegen Ägypten gekämpft habt? Indem ihr das in eigener Kraft geschafft habt? Nein, indem er seine starke Hand gezeigt hat. Indem er die 10 Plagen geschickt hat, indem er das Rote Meer geteilt hat und indem er die ganze Heere von Ägypten, diese Streitwegen, die da nachgefolgt sind, indem er die alle zerstört hat. Wer hat das getan? Gott. Aber diese Generation, die alte Generation damals, schaute die Herausforderungen an und sagten, ist nicht realistisch, ist nicht möglich, wir gehen nicht hinein. Und dann wurden sie von Gott gerichtet und sie sind dann tatsächlich nicht hineingegangen. 40 Jahre lang, alle Menschen, die älter als 20 Jahre alt waren, sagt uns 4. Mose 14, alle Menschen sind dann in der Wüste gestorben. Das sind jetzt das Volk Gottes. Das sind, sage ich mal jetzt, Menschen, die an den wahren Gott schon glauben und ihm als ihren Gott bekennen. Aber wo leben sie? Was erleben sie? Sie wandern in der Wüste ihr ganzes Leben lang, bis sie sterben. Und warum? Haben wir eigentlich auch gerade im Hebräerbrief gelesen? Wegen Unglauben. Und es ist natürlich auch möglich, wenn wir das jetzt auf das christliche Leben übertragen. Es ist sehr wohl möglich, dass es Menschen gibt, die tatsächlich Jesus Christus kennen, die tatsächlich bekennen würden, dass Jesus Christus ihr Herr ist. Aber sie wandern in der geistlichen Wüste ihr Leben lang. Sie erleben nie wirklich die Fülle, die volle Ausmaß und Freude des Herrn und Segen seiner Gnade in ihrem Leben. Nicht, weil Gott das nicht geben möchte, nicht, weil Gott irgendwie keine Kraft hätte, das zu tun, sondern weil sie nicht bereit sind, den Jordan zu überqueren, sozusagen, und ihre Füße auf das verheißene Land zu setzen. Nicht bereit sind, einfach sich voll und ganz für den Herrn zu widmen, sich festzulegen und im Glauben zu sagen, ich habe nur ein Ziel im Leben und das ist, ich bin ein Jünger Jesu. Und wo er hinführt, da folge ich nach und vertraue ihm. Alles andere dient diesem Ziel. Es ist genau das, was wir in Römer 12 lesen. Römer 12, 1 bis 2 sagt uns, nachdem Paulus in den ersten 11 Kapiteln alles erklärt hat, was das Evangelium betrifft, dass Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben ist, unsere Sündenschuld bezahlt hat, dass wir das nur im Glauben annehmen können, wie ein Geschenk. Es ist nichts, das du oder ich tun können, um das zu verdienen. Glaube ist kein Werk. Glaube ist einfach ein Hilferuf des Herzens. Hilf mir, ich brauche das, ich schaffe das nicht. Wie jemand, der die Riesen im Land anschaut und sagt, ich kann das nicht, aber Gott, du kannst das. Er erklärt alles, was das Evangelium ist, warum Jesus so wichtig ist, warum nur Jesus retten kann. Es gibt keinen anderen Weg. Nur Jesus starb für unsere Sünden. Dann ermahnt er die Gläubigen und sagt in Vers 1, ich ermahne euch nun, ihr Brüder. So, das sind Brüder, das sind Christen. Das sind nicht Menschen, die fern sind von der Gnade. Angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Betrachte, was Gott in Christus für dich getan hat. Überleg dir das. Angesichts dieser Wahrheit. Was soll ein Christ tun? Dass ihr euer Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Präsentiere dich selbst als ein lebendiges Opfer zu Gott. Widme dich ganz und gar. Ein Opfer ist nicht nur Halbopfer. Also wenn du als Opfer auf ein Altar liegst, dann bist du ganz da, okay? Du kannst nicht halb-halb sein. Hier ist es, du gibst dich voll und ganz dem Herrn, nicht als ein Todesopfer, aber als ein lebendiges Opfer. Du gibst dein Leben dem Herrn hin. Warum? Angesichts dieser Barmherzigkeit. Paulus sagt das in 2. Korinther Kapitel 5. Wenn er sein Alles für uns gegeben hat, wie können wir weniger zurückgeben? Aber viele von uns haben das die Erfahrung gemacht, dass wir zurückhalten, dass wir die Herausforderungen betrachten, die damit verbunden sind, Jesus voll und ganz zu folgen und sagen, na, ich bleibe lieber auf dieser Seite des Jordans. Es ist leichter hier, ich möchte in der Wüste bleiben. Da gibt es keine Riesen, da gibt es keine Schwierigkeiten, keine Städte zum Einnehmen, aber natürlich auch, es ist kein gutes Land. Da gibt es auch gar kein Obst, da gibt es kein Milch und Honig. Das ist Wüste. Und liebe Geschwister, die sagen dann, okay, dann passe ich mich diesem Weltlauf an, statt das, was in Vers 2 von Römer 12 steht. Passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was das Gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Gott möchte ein Wunder in deinem Herzen tun. Er hat dein Herz durch das Evangelium erobert und er möchte nicht, dass du dein Leben lang in der Wüste verbleibst und verweilst, dass du in der Wüste herumwanderst und nichts erreichst für ihn. Das will er nicht. Er hat alles schon vorbereitet. Alles ist schon da. Nur du, nur ich müssen im Glauben den Herrn folgen. Und wir müssen über den Jordan sozusagen gehen und das Land betreten. Betrachten wir das jetzt ein bisschen genauer heute. Josua ist bereit, das Volk zu führen. Das Volk ist bereit, Josua zu folgen. Gott hat uns hier ein Beispiel seiner rettenden Gnade auch in Kapitel 2 in Rahab gezeigt. Jetzt werden sie das Land einnehmen. Jetzt geht's los. Die Verheißungen gehen jetzt in Erfüllung. Und wir lernen auch hier zeitlose Prinzipien, die uns helfen mit unserem geistlichen Leben und geistlicher Wandel als Christen. Diese Stelle zeigt uns, wie absolut wichtig es ist, dass wir die vielfältigen Verheißungen, die Jesus uns gibt für das Christenleben, für das christliche Leben, auch wirklich im Glauben annehmen, um im Glauben siegreich und gehorsam für den Herrn zu leben. Das erste wollen wir betrachten, unser Problem. Wir lassen zu, dass die echten Herausforderungen des Lebens uns davon abhalten, entschlossen dem Herrn Jesus nachzufolgen. Die sind echte Herausforderungen. Okay? Der Jordan war echtes Wasser. Die Riesen waren wirklich groß. Die Städte waren auch wirklich fest umgemauert. Niemand verleugnet, nicht mal Gott verleugnet, dass es mit Herausforderungen verbunden ist, dem Herrn Jesus nachzufolgen. Manche Leute auch wegen dieser Herausforderungen verleugnen überhaupt Jesus und sind überhaupt nicht bereit, ihn anzunehmen. Und sie sagen, ich schwimme mit dem Strom. Das ist einfacher. Es ist jetzt einfacher, vielleicht. Ich behaupte, es ist jetzt nicht einfacher. Das Leben ohne Christus ist nicht leicht. Aber manche würden das behaupten. Spätestens wird es in der Ewigkeit nicht einfach sein. Dann stehen wir vor Gott. Und es gibt nur einen Weg. Und Jesus starb am Kreuz für uns, damit wir diesen Weg gehen können. Wenn wir Jesus vernachlässigen und Jesus ablehnen, da gibt es keinen anderen Weg. Dann stehen wir vor Gott verdammt. Aber Gott will das nicht. Deswegen ist Jesus gekommen, um die Verheißungen des christlichen Lebens persönlich wahrnehmen zu können, müssen wir uns festlegen, voll entscheiden, Jesus voll und ganz nachzufolgen. Das ist ein Befehlform da in Römer 12. Bringt euer Leiber da. Tut das jetzt daraus, da Gott so barmherzig ist. Jetzt reagiert darauf, dass wir uns festlegen, Jesus voll und ganz nachzufolgen, dass wir aufhören mit geteilten Herzen, dass wir aufhören und zu sagen, naja, ich mache halt das, was ich glaube, ich schaffe. Das schaffe ich noch, aber na, das andere, das ist zu herausfordernd, das verlangt zu viel. Wenn Gott etwas in seinem Wort sagt, dass wir Herzen haben, die sagen, wenn Gott das sagt, dann bin ich da, dann folge ich nach. Ich will Gott nachfolgen, ich will die Fülle seiner Segen in meinem Leben erleben. Dann werden wir Dinge erleben, die wir uns vorher gar nicht vorstellen konnten. Positive Sachen durch seine Gnade, wie wir in seiner Kraft stärker sind als je zuvor. Wir sehen aber in dieser Stelle drei ganz klare Realitäten, zeitlose Prinzipien. Erstens, es gibt keine Nachfolge ohne Herausforderung. Christliches Leben ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Ich sitze zu Hause und genieße nur die Sonne. Lies deine Bibel. Die Ruhe kommt, wie Andi wunderbar erzählt hat aus Hebräerbrief, die echte, volle Ruhe kommt erst, wenn wir in der Ewigkeit eintreten. Bis dahin ist es ein geistlicher Kampf, das Land zu erobern, mit Gott aber zusammen. Wie Paulus sagt am Ende seines Lebens, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe meinen Lauf vollendet. Und dann erwartet sich seine Belohnung vor dem Herrn. Es gibt immer Herausforderungen und es gibt niemals Nachfolge ohne anscheinende, und das Wort habe ich gezielt verwendet, weil Risiko scheint so oft als extrem stark zu sein, ohne anscheinende Risiken. Es gibt keine Nachfolge Jesu ohne Herausforderungen. Es gibt keine Nachfolge Jesu ohne anscheinende Risiken. Das schaut so aus, als ob es wirklich mich zerstören könnte. Es ist nur anscheinend so. Tatsache ist, wenn du Jesus nachfolgst, bist du auf den sicheren Weg. Und drittens, es gibt keine Nachfolge Jesu ohne Segen. Wenn du Jesus nachfolgst, du wirst das niemals bereuen. Alles andere wirst du zweifellos bereuen. Du wirst nie froh sein, dass du das gemacht hast. Als erstes heute, die Nachfolge Jesu ist mit Herausforderungen verbunden. Ich habe heute nicht vor, jetzt extrem viel Zeit hier zu verbringen, weil wir eigentlich immer wieder in 1. Petrusbrief diese Wahrheit gesehen haben. 1. Petrus 1, 6 bis 7 sagt uns, dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, dass euer Glauben Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Wie gesagt, im Neuen Testament, überall findest du, dass es mit Herausforderungen verbunden ist, den Herrn Jesus Christus nachzufolgen. Was wir heute tun möchten, sind aber zwei konkrete Herausforderungen ansprechen. Erstens mal eben, die erste Herausforderung ist die Herausforderung, weil man Neues und Unbekanntes erlebt. Du und ich mögen das nicht, Neuland zu betreten, Dinge zu erleben, die wir nicht genau wissen. Wohin führt das? Was wird damit verbunden sein? Was wird das mich kosten? Und hier das Volk soll eben ein neues Land betreten und ihre Vorfahren haben gesagt, unmöglich. Und jetzt aber gehen sie hinein. Und dazu, was du hier findest, ist, es gibt eine neue Art der Leitung Gottes. Gott hat sein Volk in der Wüste mit einer Feuersäule in der Nacht und einer Wolkensäule am Tag geführt und geleitet. Und das konnte man natürlich sehr klar und deutlich sehen. Nicht nur Israel, alle anderen Menschen konnten das klar und deutlich sehen. Aber jetzt ist die Feuersäule und Wolkensäule weg. Jetzt sagt Josua, ihr müsst die Bundeslade folgen. Und pass auf, dass ihr nicht zu nahe dran seid, weil dann werdet ihr es nicht sehen. Dann werdet ihr euch verlaufen. Ihr müsst genug Abstand lassen, damit ihr die richtige Richtung geht. Es ist nicht mehr so klar und deutlich sozusagen wie die Wolkensäule. Aber jetzt folgst du die Bundeslade. Das ist neu. Das ist anders. Das ist ungewohnt. Wo ist die Wolkensäule? Warum geht die Wolkensäule und Feuersäule nicht mit uns im Land hinein? Ist Gott noch mit uns? Und was Josua immer wieder sagt, dann ist eben, so wirst du auch erkennen, Vers 10, daran sollt ihr erkennen, dass der lebendige Gott in eurer Mitte ist und dass er diese ganze Völker vertreiben wird. Erkenne, dass Gott mit euch ist, aber er handelt jetzt etwas anders in dieser neuen Zeit. Eigentlich sollten wir hier kurz nachdenken, was ist diese Bundeslade? Da könnten wir sehr viel Zeit verbringen. Ich möchte aber nur ein paar kurze Dinge sagen aus 2. Mose 25, wo ein Tag beschrieben wird, wo diese Bundeslade besonders vorkommt. Entschuldigung, nicht wo diese Bundeslade vorkommt, sondern eigentlich diese, wo es dann gebaut wurde, später dann, wo es dann verwendet wird. Du hast hier die zwei Engel oben und das war, was man nannte, diese Sühnedeckel. Und da kam die Gegenwart Gottes hinunter und diese Wolke, diese Herrlichkeit war hier sozusagen, hat dort, klingt komisch, aber hat sich dort hingesessen. Dort hat er geruht. Das war ein Symbol dafür, dass Gott mit seinem Volk ist. Die zwei Engel, diese Cherubim, sollen ihre Flügel ausbreiten, abdecken. Sie sollen diese Sühnedeckel beschirmen. Und dann steht im Vers 22 in 2. Mose 25, dort will ich mit dir zusammenkommen. Später dann, wo eben dieses Sühnetag für Israel vorkommt, wo die Sündenopfer für das ganze Volk dann gebracht werden, in 3. Mose 16, muss Aaron, der hohe Priester, Blut in diesem Sühnedeckel besprengen von den Sündenopfer, damit er die Sünden des Volkes tilgen kann. Es ist ein Bild von dem, was eines Tages Jesus Christus tun wird. Es ist ein klares Bild. Josua ist ein Bild von Jesus, diese Bundeslade ein Bild von seinem Werk, was Jesus für uns vollbracht hat jetzt und damals noch vollbringen wird. Wie wir letzte Woche gesehen haben, in jeder Zeitepoche ist man durch Glauben an diese Gnade Gottes gerettet worden. Nicht durch Werke. Und alle diese Sündenopfer im Alten Testament sind eine bildliche Prophezeiung von dem, was passieren wird, als Jesus gekommen ist. Und deswegen sagte der letzte alte testamentliche Prophet, Johannes der Täufer, als er Jesus sagte, siehe das Lamm Gottes, der die Sünden der Welt wegnimmt. Ein für alle Mal. So, jetzt haben wir einen neuen Modus. Die Wolke, diese Wolkensäule ist weg. Jetzt gehen vier Priester mit einem goldbeschichteten Bundeslade voran und sie sollen nachfolgen im Glauben. Und sie sind bereit, das auch zu tun. Ein Bild der Vergebung, der Reinigung Gottes. Aber dann zweitens Herausforderung, weil man reale Hürden erlebt. Wie wir schon gesagt haben, diese Situation am Jordanfluss war echt riesig, recht problematisch. Es wäre sowieso schlimm genug gewesen, wenn es ganz normal gewesen wäre, dass eine Völkersgruppe von 2 Millionen Menschen, das ist die Einwohnerzahl von Wien, okay, ganz Wien überquert gemeinsam die Donau ohne Brücke. Also Donau ist etwas größer als der Jordan natürlich, aber jetzt mit dieser Überschwemmung wahrscheinlich circa ähnlich. Was schwimmen sie? Wie sollen sie das tun? Das sind nicht nur starke, fitte Männer, das sind eben Leute, die eben Kinder haben. Das sind keine extrem Alten, wir wissen das schon. Niemand war mehr als 60 Jahre alt, außer Josua und Kaleb. Aber das waren Frauen, Kinder, die hatten alle ihre Güter mit. Sie hatten extrem viel Vieh, alles Mögliche. Und das einfach über einen Fluss zu bringen, 2 Millionen Menschen stark, na, wie soll das jetzt funktionieren? Da braucht man wirklich ein Wunder. Das würde selbst mit einer Brücke extrem lang dauern, bis man das alles rübergebracht hat. Wie macht man das schnell? Die Herausforderungen waren echt. Die waren real. Aber die Menschen damals haben geglaubt. Wie können wir das heute anwenden? Erstens, sei bereit oder sind wir bereit, den Herrn nachzufolgen, wenn er uns in unserer Zeit anders handelt als in vergangenen Zeiten. Das Evangelium, die Botschaft bleibt gleich, aber unser Umfeld ändert sich. Die Welt verändert sich. Wir wissen trotzdem, wohin wir gehen sollen, weil das Wort gleich bleibt und gleich anwendbar ist. Aber vielleicht finden wir immer wieder Sachen im Leben, wo es keine direkte Bibelstelle dazu gibt. Ich habe in meiner Bibel bis jetzt nichts gefunden, das über Handys spricht. Also ich glaube nicht, dass es eine Bibelstelle gibt, die Fernseher anspricht oder das Heroin als Substanz anspricht. Aber haben wir nicht Prinzipien und Wahrheiten, die in allen diesen Bereichen klar und deutlich Bedeutung haben und Auswirkungen haben? Und die Antwort darauf ist ja. Wir sind in einer anderen Zeit, aber die Prinzipien und die Treue Gottes ist gleich. Manche würden auch sagen, weil da ist in der Bibel zur Zeit der Gründung der Gemeinde eben Wunder und Zeichen gegeben hat, muss es auch heute so sein. Es muss heute auch weitere neue Offenbarungen geben. Es muss auch heute weiterhin Heilungen geben. Es muss auch heute weiterhin Zungenreden geben. Warum? Weil so war es in der Begründungszeit der Gemeinde. Und Gott ist immer noch Gott. Aber ich stelle mir die Frage, wieso hört ihr da auf? Und warum sagt ihr jetzt nicht, es muss auch heute eine Wolkensäule geben und es muss auch heute eine Feuersäule geben, der vor uns vorangeht. Es muss heute Mana geben für uns alle. Es ist ja klar und deutlich, dass Gott, wie er mit seinem Volk umgeht, dass dieser Umgang sich verändert mit der Zeit. Das, was wir heute haben, haben die Leute damals nicht gehabt. Wir haben das vollendete Wort Gottes, alles, was wir brauchen für das Leben in Gottseligkeit, sagt uns Petrus. Sind wir bereit, dem Herrn zu folgen, auch wenn wir Dinge erleben, die unsere Vorfahren nicht erlebt haben, aber das Wort bleibt gleich. Im Vertrauen auf dem Herrn. Irgendeine Generation wird die letzte Generation sein, bevor der Herr Jesus zurückkommt. Sind wir diese Generation? Vielleicht. Vielleicht nicht. Aber wer auch immer das ist, die werden Dinge erleben, die die Generationen davor nicht erlebt haben. Aber der Herr wird trotzdem treu sein und unser Fokus darf auf den Herrn Jesus bleiben. Wir brauchen keine Wolkensäule. Wir haben nicht mal eine Bundeslade mehr. Was wir haben, ist das Wort Gottes und was noch viel Besseres, wer nimmt Wohnung in unseren Herzen sozusagen auf, indem wir an Jesus glauben? Wir haben den Beistand, den der Herr Jesus versprochen hat. Philipper 4, Vers 12 sagt das Folgendes auch, wenn du Hürden erlebst, das wäre die zweite Anwendung, schau die unüberwindbare Hürden nicht an, sondern schau Jesus an und erkenne, er wird dich durchtragen. Du kannst dich auf ihn verlassen. Das hat er mit seinem Volk auch getan. Philipper 4, 12 bis 13, denn ich verstehe mich aufs Armsein und ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Sind wir bereit, wenn es sein müsste, arm zu werden für den Herrn? Das ist immer wieder in der Geschichte der Gemeinde vorgekommen, dass um den Herrn treu nachzufolgen, hat man irdisches Besitz aufgeben müssen. Hier in Österreich in der Zeit der Gegenreformation haben viele, viele echt gläubige Menschen ihr ganzes Besitz verloren, weil sie nicht bereit waren, das Evangelium zu verleugnen. Und sie wurden aus dem Land verbannt. Würden wir auch bereit sein dafür? Paulus sagt, ich verstehe mich aufs Reichsein und aufs Armsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, wer ist das? Durch Christus, durch den, der mich stark macht, Christus. Fokus auf den Herrn und voran. Wir haben hier so viel, dass wir sagen können, aber die Herausforderungen dürfen uns nicht verhindern. Wir machen weiter. Zweitens, diese anscheinenden Risiken. Die Nachfolge Jesu verlangt Vertrauen angesichts anscheinender Risiken. Wir schauen diese Hürden manchmal an und sagen, okay, wenn es schwer ist, das schaffe ich. Okay, dann mache ich das halt. Es ist halt viel Arbeit, es ist anstrengend, aber passt schon. Aber wenn jetzt damit auch vielleicht persönliches Leiden verbunden ist, oder ein Risiko, dass ich alles verlieren könnte, wie gerade gesagt. Sie müssten über diesen Jordan gehen. Sie müssten ihr ganzes haben im Weg dieses Wassers eigentlich, wo das Wasser wieder runterfließen könnte. Sie müssten darüber. Sie müssten eigentlich bereit sein, das Land zu betreten. Die zwei Risiken, würde ich sagen, als solches, wegen den Einwohnern des Landes und auch wegen dem Volk Israel selbst. Sie mussten über den Jordan gehen als erstes, das war ein Risiko, aber auch dazu, wie die Vorfahren gesagt haben, das sind viele Feinde da. Und wenn man das daran denkt, sobald sie diesen Fluss überquert haben, ist der Fluchtweg abgeschnitten. Sind sie ausgesetzt, dem Feind? Was, wenn ganz Kanaan sich vereint und als ein einziges Armee gegen Israel aufmarschieren würde, könnte man denken. Wohin sollen wir flüchten, wenn es einen Jordanfluss gibt zwischen uns und dem Fluchtweg? Das wäre natürlich eine Denkweise, die Gott völlig ignoriert und die Gott nicht im Bild hat. Was, wenn Gott seine Verheißungen nicht einhält und die Bevölkerungen doch uns besiegen? Wir haben keine Städte mit dicken und hohen Mauern, wo wir zurückziehen können. Das ist ein Risiko, menschlich betrachtet, aber nicht mit Gott. Gar nicht mit Gott. Wenn Gott auf unserer Seite ist, ist dieses Risiko weg. Dieses zweite Risiko ist etwas, womit wir alle zu kämpfen haben. Ja, das Volk hat versprochen, Josua ganz und gar zu folgen. Aber genau so hat die letzte Generation das versprochen. Ihre Eltern haben das genauso gesagt. Da am Berg, am Fuß des Berg Sinais, die haben gesagt, ja, wir folgen, wir gehorchen, wir glauben. Eigentlich wenig Unterschied zwischen diesen Zitate. Die Generation, die schwer versagt hat und in der Wüste gestorben ist, hat auch ihr Treue versprochen. Vielleicht haben sie auch dieses Risiko erkannt, wären auch deswegen versucht gewesen, nicht mitzugehen. Warum bin ich anders als meine Vorfahren? Die Antwort darauf ist, du bist nicht anders. Das Problem ist nicht, dass du anders sein sollst. Das Problem war, dass die nicht bereit waren, auf Jesus zu schauen, auf Gott zu schauen. Die haben auf sich selbst geschaut. Schau auf Gott. Und seine Kraft führt dich ins Land hinein. Zweifle nicht daran, dass Gott in deinem Leben und in deiner Schwäche seine Kraft zeigen kann. Genau das ist, was Römer 6 uns auch sagt. Römer 6, 11 bis 12 sagt uns, also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid. Dieses Wort haltet euch dafür ist, wie du denken sollst. Wie sollst du darüber denken, die Herausforderungen, deine eigenen Schwächen, die Risiken, die du betrachtest? Du bist dieser Sünde tot. Du bist aber für Gott lebendig. Für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr die Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Der Herr sagt uns, in Christus sind wir schon freigesprochen von der Sünde. Wir müssen dieser Sünde nicht mehr folgen. Wir sind frei in ihm. Wie oft aber in unserem Herzen sagen wir, wie die alte Generation, ist nicht möglich. Ich kann das nicht. Man merkt das natürlich oft bei Menschen, die mit irgendwelchen Substanzen zu kämpfen haben und diese Suchtsituation erleben. Und sie sagen oft, na, ich kann das. Es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich. Ich fange nicht mal an zu probieren, weil dann werde ich einfach wieder zurückfallen. Und das ist aber nur eine Suchtsituation. Auch da gibt es Hoffnung. Aber wie ist es mit unseren eigenen Sünden, unser falsches Denken, unser fleischliches Denken, dass wir zornig werden, dass wir im Herrn nicht geduldig und liebevoll sind und wir sagen, naja, weißt du, das ist ja doch jeder, das ist ja ganz normal, ich kann ja nichts dafür, das ist nur menschlich. Man ist nicht bereit, dieses Risiko einzugehen, anzufangen, dagegen zu kämpfen, weil man Angst hat, ich werde versagen und dann stehe ich dumm da. Stehst nicht dumm da. Dann stehst du als einer da, der gegen das, was Gott nicht ehrt, kämpft. Wenn du fällst, dann stehst wieder auf und gehst weiter und vertraust dem Herrn weiter. Das werden wir in den kommenden Wochen sehen. Die sind in dem Land hineingegangen und das ist jetzt ein Bild für das christliche Leben. Ein Kampf nach dem anderen. Es gibt Kämpfe, die sie verloren haben, aber aus gewissen Gründen. Und dann haben sie wieder das in Ordnung gebracht, wieder weitergemacht und der Herr hat den Sieg gegeben. Liebe Geschwister, der Herr will, dass wir bereit sind, auch Risiko einzugehen und auf ihn zu schauen und zu wissen, er wird uns die Kraft geben, das zu überwinden. Schau nicht auf dich. Wenn du auf dich selbst schaust, dann wirst du sicherlich keine Kraft haben. Und du wirst sicher versagen, immer wieder. Aber wenn du auf Christus schaust und auf ihm schaust und bereit bist, ihm nachzufolgen und zu glauben, es gibt nichts, das seine Gnade nicht überwinden kann. Und das ist Realität. Und das sehen wir in der letzten Punkt. Die Nachfolge Jesu sichert immer den Segen. Was ist damals passiert? Sie waren bereit, sich aufzumachen. Gott hat Josua versprochen, ich werde dieses Volk zeigen, dass ich mit dir bin, genauso wie ich mit Mose war. Und wie? Durch dieses Wunder. Jetzt wird ein roter See ähnlicher Wunder vorkommen. Da wie damals Mose mit seinem Stab, das diese rote Meer geteilt hat. Er stand da und jeder hat gesehen, Mose wird vom Herrn verwendet, um uns zu retten. Jetzt kommt Josua und sagt, jetzt gehen wir über diesen überschwemmten Hochwasserfluss. Alle 2 Millionen gleichzeitig. Gott wird das tun. Und wie werden wir das wissen? Die Bundeslade wird vorangehen. Gegenwart Gottes unter uns. Sühnende Opfer des Herrn. Das geht vor uns. Und die Priester haben sich aufgemacht. Es fing an mit der Gehorsam der Priester. Sie trugen diese Arche, diese Bundeslade eigentlich heißt es. Das heißt auf Englisch Ark of the Covenant. Also ich bin immer wieder versucht zu sagen, die Arche des Bundes, aber das ist falsch. Also die Bundeslade. 4 Priester trugen diese Bundeslade und sie stiegen in Wasser hinein. Und dann, schau, was passiert ist. Also das Wort hörte, das Volk hörte das Wort Gottes durch Josua. Die hat sich geheiligt, das dürfen wir auch nicht übersehen, Entschuldigung, aber sie haben sich getrennt von Dingen, die eben sündig waren. Sie haben sich gereinigt für diesen besonderen Tag. Wir können nicht schmutzig in unsere Sünden erwarten, dass Gott uns segnen wird als Christen. So in unsere Sünden kommen wir zu ihm, um errettet zu werden. Aber als errettete Christen will er, dass wir uns heiligen, dass wir uns von der Sünde absondern. Dann sahen sie diese Bundeslade, das ging an sie vorbei. Und was ist dann passiert? Sie haben sich vorbereitet und sind nachgefolgt. Sie haben ein Wunder erwartet. Und was ist dann passiert? Das lesen wir. Vers 15 und 16. Vers 15. Und die Priester, welche die Lade trugen, ihre Füße am Flussrand in das Wasser tauchten. Also als sie das getan haben, der Jordan war überall über die Ufer getreten, wegen dieser Erntezeit. Da stand das Wasser, das von oben her kam, aufgerichtet wie ein Damm. Das ist ein Wunder. Gott hat irgendwas getan, hat dieses Wasser, das Wesen des Wassers verändert. Und wir wissen, Wasser hat 3 Möglichkeiten. Es kann Dampf sein, es kann flüssig sein, es kann Eis sein. Keiner hat es eingefroren, hat es zu irgendeinem Pudding gemacht. Keine Ahnung, was er gemacht hat. Er hat diese Substanz verändert. Das ist für Gott kein Problem. Das macht sogar die Temperatur. Gott hat das einfach gemacht als Wunder. Wo? Weit entfernt bei der Stadt Adam. Also Israel hat nur gesehen, dass das Wasser weniger und weniger und weniger und weniger wird, bis auf einmal kein Wasser mehr runtergeflossen ist, weil circa eben 25 Kilometer flussaufwärts ist Adam, diese Stadt. 25 Kilometer, da fing's los. Stell dir vor, du lebst in dieser Stadt und gehst raus, willst du Wasser holen und willst deine Wäsche waschen? Du schaust im Jordanfluss rein und sagst, hol dein Papa schnell. Irgendwas passt hier nicht. Was ist hier los? Was macht das Wasser hier? Unglaublich, echt schön, echt toll, ein Wunder. Ja, unglaublich kann man wirklich sagen. Es ist etwas, das wir nicht tun können. Es ist ein Wunder, das Gott tun kann. Man kann daran glauben, weil Gott Gott ist. Und das ist passiert. Und jetzt eine breite, lange Strecke ohne Wasser. Wie können 2 Millionen Menschen einen Fluss überqueren gleichzeitig und schnell Wenn du mehr als 25 Kilometer trockene Flussbett hast, ist das gar nicht so schlimm. Dann gehen sie einfach rüber. Und genau das ist, was die getan haben. Und wer steht in der Mitte? Die Priester, da steht hier, das Wasser eben, so ging das Volk hinüber von Jericho und die Priester, Vers 17, welche die Bundeslade des Herrn trugen, standen fest auf dem Trockenen mitten im Jordan. Und das ganz Israel, und ganz Israel ging trockenen Fußes hindurch, bis das ganze Volk den Jordan völlig überschritten hatte. Das Bild von dieser Sühnungswerk Jesu, das Bild für seine Opfertod für uns am Kreuz, das bleibt mitten im Fluss stecken. Er bleibt da stehen, bleibt nicht stecken, aber die bleiben da stehen. Sie sind dort, bis das ganze Volk hinübergeht, sorgen dafür, dass jeder weiß, es ist sicher. Gott sorgt dafür, dass seine Bundeslade nicht mehr vom Wasser weggeschwemmt wird. Es steht da als Zeichen der Verheißung Gottes, bis alle vorübergegangen sind. Und jedes Mal, dass du irgendwelche Herausforderungen erlebst und betrachtest und siehst und denkst, nein, ich kann das nicht. Wie soll ich sicher sein, dass ich das kann? Schau nicht auf die Bundeslade, schau auf den, wofür diese Bundeslade steht. Schau auf Jesus, schau auf sein Kreuz,